über Übersetzen.
Hablar sobre la traducción.
Herzlich willkommen zur 49. Folge von Über Übersetzen. Ja, wir bleiben heute weiter im asiatischen Raum, wolltet ihr ja gerne. Und heute reisen wir nach Korea. Und das ist vielleicht auch ganz passend, weil Han Kang hat ja in diesem Jahr einen Literaturnobelpreis bekommen. Die koreanische Welle ist seit 1999 da und hat ganz weit verbreitet auch bei uns das K-Drama und den K-Pop. Und viele von euch kennen sich wahrscheinlich aus von den Jüngeren. Squid Games ist zum Beispiel eine der bestgesehensten Netflix-Serien. Und es ist aber so bei Gesprächen, ich habe gemerkt, manche kennen sich sehr gut aus, manche wissen gar nichts, aber wir wollen auch heute gar nicht über Popkultur sprechen, glaube ich, oder wenn nur am Rande, sondern wagen uns heute mal in die Übersetzung der Philosophie. Und ich bin ganz glücklich, dass Professor Dr. Seol Park heute gekommen ist oder ich nach München gekommen bin und uns in eine komplexe Gedankenwelt mitnimmt, nämlich jene. Professor Dr. Seol Park ist seit 2023 Juniorprofessor für interkulturelle Philosophie am Institut für Philosophie der Universität Hildesheim. Seine aktuellen Arbeitsgebiete sind interkulturelle Philosophie, Übersetzungstheorie und Geschichte, koreanischsprachige und deutschsprachige Lyrik und Wittgenstein. Er hat promoviert an der Universität Hildesheim mit seiner Dissertation Paradoxien der Grenzsprache und das Problem der Übersetzung, war von 2013 bis 2016 Assistant Professor an der Fakultät für koreanische Literatur und Philosophie der koreanischen Militärakademie Seoul. Er war Stipendiat der Konrad-Adenauer-Stiftung, hat zahlreiche Stipendien erhalten, unter anderem vom Deutschen Übersetzerfonds, Bayern Innovativ, Korean Academic and Cultural Foundation und viele andere mehr. Und neben zahlreichen wissenschaftlichen Publikationen, die wir euch natürlich alle in die Shownotes packen, hat er Wittgenstein, Luhmann, Nietzsche, Novalis und Hölderlin und andere philosophische Schriften ins Koreanische übersetzt. Und außerdem übersetzt er noch koreanische Lyrik ins Deutsche. Und ich bin Yvonne Griesel, Übersetzerin, Übertitlerin. Ja, so, hallo.
Ja, hallo. Danke für die Einladung, ja, dass ich bei euch, für euch über Übersetzen sprechen darf.
Aha, herzlich willkommen. Ich muss gestehen, ich habe mir wirklich in den letzten Tagen ganz schön den Kopf zerbrochen, habe deine Dissertation gelesen und alles, was du geschrieben hast, das wird jetzt, glaube ich, nicht so leicht für uns. Wir haben ja den Anspruch, dass hier alle alles verstehen, aber wir probieren es mal, ne? Okay. Aber sie wollen auch immer viel wissen da draußen.
Wir probieren es.
Wie fangen wir mal ganz einfach an vielleicht? Liegt nicht direkt auf der Hand, aber wie bist du denn zum Übersetzen gekommen?
Naja, das hängt natürlich biografisch zusammen mit meinem Werdegang. Ich bin mit 15 Jahren auf ein Jesuiteninternat gekommen im Schwarzwald, St. Blasien. Aha. Und da habe ich auch angefangen, zum ersten Mal Deutsch zu lernen, nicht? Und diese Sprachaufnahme ging dann ziemlich schnell, oder musste schnell gehen, weil Internat ist ein Ort, wo man das eben können muss. Und schon in den ersten Monaten, als ich dann Deutsch gelernt hatte, habe ich eigentlich schon versucht, die ersten Sachen zu übersetzen. Ich kann mich sehr gut erinnern, dass ich diesen Gedichtband von Hermann Hesse irgendwie in die Hand nahm und dann gedacht habe, okay, jetzt übersetze ich ein Gedicht von Hermann Hesse, von dem ich damals sehr, sehr begeistert war. Und dann aber schon nach den ersten Zeilen merkte, das geht eigentlich nicht. Und es war so eine Erfahrung, die mich irgendwie lange geprägt hat. Aber irgendwie habe ich angenommen, das müsste jetzt gehen, weil ich kann jetzt eben die beiden Sprachen und warum sollte es über das nicht gehen, ne? Wenn man die Sprachen kann. Das ging aber dann überhaupt nicht. Ne? Ich habe dann gemerkt, diese Sprache kann man so nicht rekonstruieren, irgendwas fehlt jetzt. Und dann habe ich aber über 10 Jahre eigentlich warten müssen, bis mir das Übersetzen nochmal sozusagen begegnet ist als Thema, als Tätigkeit.
Aha, wann? Also das heißt, du hast was anderes studiert? Was
genau, ich habe ja Philosophie studiert in München. Nebenbei aber auch Komparatistik. Das hat mich schon dann auch beeinflusst. Und irgendwann wollte ich eigentlich selber Gedichte schreiben. Das war so der Ausgangspunkt eigentlich.
Und, auf Deutsch oder auf Koreanisch?
Auf Koreanisch. Das war so mein Ziel damals. Ich will auf Koreanisch eine eigene lyrische Sprache finden. Und dann habe ich eben nochmal gemerkt, dass es nicht geht. Und als Umweg habe ich mir dann vorgenommen, okay, jetzt übertrage ich mal bekannte Gedichte aus dem Deutschen ins Koreanische und schaue, wie sich die Sprache dort entwickelt. Ne? Und ich glaube, das Buch, das ich damals übersetzen wollte, war Gottfried Benn. Okay. Ich glaube, die ersten Gedichte, Morgzyklus, habe ich damals, glaube ich, übertragen ins Koreanische. Und dabei hat es sozusagen parallel begonnen bei mir, dieses lyrische Übersetzen der klassisch-modernen deutschen Gedichte und das eigene Schreiben eigentlich. Das ging dann ziemlich parallel los.
Und würdest du sagen, du hast jetzt zwei A-Sprachen, Deutsch und Koreanisch sind, ne?
So hast du es. Genau, ich bin so ziemlich 50-50.
Ja, und übersetzt du in beide Richtungen, oder?
Genau, ich übersetze in beide Richtungen. Natürlich habe ich angefangen aus dem Deutschen ins Koreanische, das war die erste Richtung. Seit paar Jahren, seit 4-5 Jahren eben auch in die andere Richtung. Mhm. Und ich übersetze auch viel aus dem Altchinesischen, also aus dem klassischen Chinesischen, beziehungsweise klassischem koreanischen Korpus, der aber auf Chinesisch geschrieben ist, also schriftzeichenmäßig auf Chinesisch verfasst ist. Alles, was vor dem 19. Jahrhundert geschrieben worden ist, ist meistens, vor allem wenn es Philosophie oder Lyrik ist, auf Chinesisch. Und diese Sprache habe ich eben auch später lernen müssen. Und aus der Sprache übersetze ich eben auch ins Deutsche. Ja, das ist auch erst seit 4-5 Jahren.
Also das, Moment, okay.
Jetzt, es kommen ja schon ein paar Themen zusammen.
Ah ja, Sprachgeschichte. Das heißt, das klassische Chinesisch, also wir hatten ja jetzt diesen Podcast über Chinesisch auch, da haben wir schon so ein bisschen gelernt, dass man im Prinzip mit den chinesischen Schriftzeichen auch in Japanisch, dass man relativ viel lesen kann, aber nicht unbedingt dann die Sprachen verstehen. Ist es dann im Koreanischen auch so, dass du die chinesischen Schriftzeichen hast, aber die koreanische Sprache akustisch eine andere ist, oder wie funktioniert das?
Das moderne Koreanisch hat ja ein eigenes Schriftsystem, das ja schon mehr als 400 Jahre alt ist. Das wurde von einem König sozusagen offiziell erfunden. Das ist ein künstliches System, das später erfunden wurde.
Ja.
Alles, was davor geschrieben worden ist auf der koreanischen Halbinsel, ist eben mit den chinesischen Schriftzeichen geschrieben. Das heißt, die meisten Intellektuellen, vor allem Männer, in der Vormoderne in Korea, waren funktional bilinguale Menschen, also Diglossie war der Normalfall bei den Intellektuellen. Aha. Das heißt, man hat auf Koreanisch gedacht, ich vereinfache das mal, hat Chinesisch geschrieben.
Ah, okay.
Das heißt, man hat die ganze Zeit im Kopf Sachen hin und her übersetzt, eigentlich wahrscheinlich den ganzen Tag lang.
Aha, man hat auf Chinesisch publiziert und geschrieben und auf Koreanisch wahrscheinlich kommuniziert, mündlich und gedacht. Und dieses Schriftsystem, was sich dann daraus entwickelt hat, ist das sehr nah am chinesischen Zeichensystem oder?
Also das chinesische System ist auch zum Teil phonetisch, aber ist vor allem ideogrammatisch. Das heißt, die Zeichen haben ja Bedeutungen. Mhm. Und das neue System, das damals erfunden wurde von König Sejong, ist ein Lautsystem. Das heißt, es ist wie ein Alphabet, aber kombinatorisch werden dort Silben sozusagen kombiniert aus, jetzt muss ich lügen, 24 Grundzeichen. Das heißt, es ist von der phonetischen Möglichkeit her etwa ähnlich wie das lateinische Alphabet.
Ach so, dann ist es doch nicht zu vergleichen mit dem Chinesischen. Das ist einfach ist
ganz anders,
eher bei uns.
Genau.
Aha. Ja. Und dieses Zeichensystem oder diese Schrift und Sprache, ist die in Nord- und Südkorea gleich?
Das ist heute mehr oder weniger gleich. Auch die gesprochene Sprache ist, also gut, das sind halt Dialekte, mehr oder weniger gleich. Man muss aber natürlich sehen, dass die Nordkoreaner stärker versucht haben, das chinesische Element auszumerzen aus der Sprache. Das heißt, die schreiben jetzt ein pureres, reineres Koreanisch, wo die alten Bestandteile, die alten etymologischen Bestandteile aus dem Chinesischen mehr getilgt sind. In Südkorea war das so, dass man bis zu den 70er, 80er Jahren noch die chinesischen Zeichen wirklich auch optisch mit in dem Text drin hatten, wie im Japanischen zum Beispiel heute auch. Mhm. Und diese Variante wurde aber auch schon abgeschafft ab der 90er Jahren, dass man heute eigentlich auch nur die Lautschrift sieht. Das heißt, dass man Chinesisch kann, dass man chinesische Wörter als solche auch lesen und schreiben kann, ist mehr und mehr ein Sonderfall geworden in der modernen Sprache heute.
Aha, und vorher waren die integriert. Und das Nordkoreanische hat sie mehr eliminiert, die Elemente, als das Süd. Das macht ja gar nicht so viel Sinn.
Das hängt mit dem Nationalismus zu tun, ne?
Ja.
Also diese Vorstellung von einer rein koreanischen Sprache, die man nach der Befreiung von japanischen Herrschaft eben dann angestrebt hat. Das war diese Gegenbewegung zur japanischen Besatzung, die ja bis 1945 gedauert hat. Mhm. Dann hat man eben versucht, alle Fremdelemente radikal auszumerzen, wie im Norden, wie im Süden. Das ist eine allgemeine Bewegung, einen nationalen Geist durch eine Bereinigung der Sprache zu schaffen. Ne? Mhm. Und das ist im Norden einfach dann noch radikaler betrieben worden.
Ach so, weil ich hatte gedacht, das bezieht sich mehr, das war nämlich meine Frage, weil ja praktisch das Koreanische auch verboten war unter der japanischen Besatzung. Übersetzung und man nur Japanisch sprechen durfte, aber nicht so sehr lang war das, ne?
Genau, es waren eigentlich nur einige Jahre, also wo das sprachpolitisch dann wirklich verboten war, waren einige Jahre, wo zum Beispiel in den Schulen auch dann kein Koreanisch gelehrt wurde und so weiter, wo alle Lehrbücher auf Japanisch und so weiter waren.
Das war 1938 bis 1948.
Genau, so, ne? Ja. Bis 45, ich glaube, das waren 8 Jahre oder sowas. Ja. Das hat schon eine ganze Generation auch geprägt. Also wenn ich mit meinem Großvater spreche zum Beispiel, der hat alle seine Bücher auf Japanisch gelesen natürlich. Ne? Das heißt, sein Sprachhirn ist dann auch bilingual eigentlich durch diese koloniale Bedingung.
Ja, aber es sind keine japanischen Elemente ins Koreanische reingegangen, sondern chinesische eher.
Doch, also das ist vielleicht auch ein Thema für später, für Philosophie, aber ja. Die Rolle, die das Japanische, oder das moderne Japanische gespielt hat in Ostasien, ist sehr, sehr relevant natürlich, weil die ganzen westlichen Bücher und Dokumente und Begriffe in Japan zuerst übersetzt wurden, also zum großen Teil. Das heißt, beginnend von 1860, 1870 wurde eine Unmenge von Büchern aus Europa, die nach Japan kamen, dann übersetzt dort und die ganzen Begrifflichkeiten, also alle wissenschaftlichen Begriffe wie Psychologie, Chemie, Biologie, aber auch philosophische Begriffe wie Geist, Seele, Gott, Zeit, Sein. Ja. All diese Kernbegriffe wurden in Japan übersetzt und wurden von dort aus sozusagen nochmal verbreitet in ganz Ostasien. Das gilt nicht für alles, aber im Regelfall stimmt das meistens.
Also als Lingua Franca, so wie wir das kennen, genau. Dass wir alles aus dem Englischen ist holen, einfach, genau. Ist praktisch alles über das so Japanische eingeflossen.
Genau, das
sind
natürlich dann chinesische Zeichen, die man dort neu kombiniert hat, weil das Chinesisch natürlich Lingua Franca war, im Vormodernen aus Asien. Aber das Japanische hat eben dann diese Führerrolle dann übernommen in diesen, sagen wir mal, 60 bis 70 Jahren. Und das hat immer noch sehr starke Spuren jetzt in anderen Sprachen auch in Asien.
Das heißt, die wissenschaftlichen Begrifflichkeiten sind im Prinzip über das Japanische gekommen. Du hast dich beschäftigt in deiner Dissertation mit der Übersetzung von Philosophie. Da ging es jetzt vordergründig gar nicht um Korea, sondern darum, was es mit den Begrifflichkeiten auf sich hat. Das heißt, wenn die übersetzt werden über das Japanische, wo sind die Probleme bei der Übersetzung?
Also mich haben da zwei Punkte interessiert bei der Dissertation. Erstens, das mit den Begriffen, vielleicht wenn wir das als ersten Punkt jetzt besprechen. Begriffe sind ja schon auch Worte, aber in einer besonderen Härte sozusagen. Das sind ja sehr rigide Worte, die man nur so gebraucht und eben nicht anders. Also das ist einerseits also Terminologien, die streng eben festgelegt sind. Ja. Andererseits aber diesen Anspruch auch haben, gerade in der Philosophie, das Ganze der Wirklichkeit, also quasi alles zu thematisieren. Das ist ja das Interessante der philosophischen Sprache, wenn du jetzt sagst, die Welt, dann meinst du ja quasi alles oder das Sein.
Ja.
Das meint ja alles, was eben ist. Und wenn du solche Wörter dann bringst in eine andere Sprache, wo es eben auch solche Arten von Denken gibt, aber nicht diese Wörter, dann kommst du in ein sehr spezielles Problem natürlich. Ne? Und dann musst du auch schauen, ich nehme das mal das Beispiel Sein. Das Sein ist ja erstmal eine Substantivierung von einem Verb.
Ja.
Das es eigentlich nur in indoeuropäischen Sprachen gibt, nämlich Sein. Und das gibt es zum Beispiel in den ostasiatischen Sprachen eben nicht. Es gibt ähnliche Verbindungen, aber nicht eben ein Verb, das Existenz oder Gleichheit zur gleichen Zeit ausdrückt. Das heißt, da gibt es einfach auch kein grammatisches Pendant, das dem entsprechen würde, nicht? Und dann ist die Frage, wie haben Leute das überhaupt übersetzt? Es gibt ein Wort dafür, das genau das meint, genau das europäische Sein meint.
Ja.
Das ist nämlich ein Paradox, weil das Wort Sein ist ein Universalbegriff im europäischen Denken. Das heißt, es ist gar nicht partikulär. Mhm. Aber im Prozess des Übersetzens wird das natürlich als Partikularum gesehen, nicht? Also es ist das europäische Sein, nicht? Und das ist ein sehr modern gefärbtes Wort, natürlich dieses Wort auf Japanisch Sonsei, auf Koreanisch Junse.
Das heißt dann auch das europäische Sein?
Das ist das Sein im modernen Kontext natürlich. Also es ist nicht, weil das gibt's ja eigentlich nicht. Das ist ja, das ist fremd markiert. Das ist als ein Fremdwort markiert einfach.
Okay.
Das heißt, dass man kann das schon benutzen, um universelle Zusammenhänge zu thematisieren, aber dem Wort kann man immer noch nachspüren, dass es nicht von dieser Sprache kommt.
Vor allen Dingen zieht man ja dann eine Grenze, wir hatten das schon, dann würde ja Übersetzung genau das machen, nicht Brücke bilden, sondern Grenze ziehen.
Genau.
Und diesen Dialog, wenn ich jetzt mal in meinem Minderverstand sage, Philosophie ist ja wahrscheinlich dazu da, dass ich in den Dialog trete und für mich was rausfinde, der funktioniert dann ja nicht.
Genau, das ist ja der Idealfall. Ein Dialog wäre ja, was wir in der interkulturellen Philosophie machen wollen, ist ja ein Polylog, das heißt also ein Gespräch innerhalb der Vielfalt der Kulturen. Aber so etwas geschieht sehr selten natürlich. Ne? Das ist natürlich alles in asymmetrischen, sehr kolonialisierenden Bedingungen geschieht es und ist vor allem geschehen in der Vergangenheit. Das heißt, Übersetzung ist da in diesem Modernisierungskontext im 19. Jahrhundert vor allem kein symmetrisches Geschehen. Das ist kein "Ich will den anderen verstehen", sondern "Ich will die Sprache des Zentrums verstehen und das für mich sozusagen einnehmen, dass ich selber ja zum Zentrum gehöre." Ja, das ist ja ein Modernisierungsprogramm, sprachpolitisch gesehen. Man will sich selbst modernisieren, europäisieren auch, das ist ja sehr wichtig,
ja,
dass man die Sprache selbst nochmal so schmückt und reformiert, dass es die gleichen Dinge tun kann wie ein Brite zum Beispiel. Das ist ja das Paradebeispiel, was man ja sein wollte im 19. Jahrhundert Ostasien. Und dann muss man natürlich die, neben Essen und Kleidung, das man ja auch importieren kann, eben auch die Sprache importieren. Und dazu gehören diese Wörter wie Sein, Welt, Zeit, Geist, der absolute Geist, die Vernunft. Also das alles, ne, dieses ganze Paket muss man einkaufen.
Okay, und dann vergisst man sozusagen, ich meine, es gibt ja auch nun religiös ganz andere Linien, es gibt Konfuzius, ja. Wahrscheinlich ist da ja ein anderes Denken hinter, wenn man versuchen möchte, da hinzukommen, oder?
Genau, das ist ja das große Problem und so wie ich sehe, auch eine tragische Entwicklung geschichtlich einfach, dass dann dieses ganze Vokabular, das schon da ist natürlich, also natürlich hat man darüber jahrtausendlang Gedanken gemacht, im Konfuzianismus, im Buddhismus, im Daoismus, über die Welt und die Menschen, alles. All das wird einfach dann überschrieben mit den neuen Wörtern, die jetzt modern, fashionable, jetzt ankommen und die Vormachtstellung dann übernehmen. Ne?
Das heißt, tragisch, ne? Also das ist tragisch, weil ja im Prinzip wurde ja auch der Buddhismus und der Schamanismus verboten oder eingeschränkt.
Auch schon der Konfuzianismus, der ja eine Staatsphilosophie war in Joseon-Korea, hat der Buddhismus und Schamanismus eigentlich untersagt. Das heißt, diese Linien sind dann eigentlich immer marginalisiert worden, also immer unterdrückt gewesen in Korea.
Und seit wann ist das dann schon?
Seit ungefähr 1390 offiziell, glaube ich. Also schon beginnend im 15. Jahrhundert geht es eigentlich richtig los mit der Unterdrückung der Andersdenkenden in Korea.
Also da ist eine ganze geschichtliche Entwicklung drin. Das ist sozusagen ein Überschreiben der gesamten östlichen Philosophie, aber die eben schon länger stattfindet.
Genau, ja. Die Frage ist auch ein bisschen, was wird unter Philosophie verstanden jeweilig in einem Land, in einer Kultur? In Japan ist es, also mit einem einfachen Beispiel anzufangen, in Japan ist es sehr normal zu sagen, dass Philosophie eine westliche Disziplin ist. Das heißt, Japaner würden sagen, okay, vor dem Kontakt mit dem Westen hatten wir keine Philosophie. Das ist etwas, was von außen gekommen ist, etwas Fremdes, das ist was Kant und Hegel machen. Und was wir früher gemacht haben mit Dogen zum Beispiel oder mit Ikkyu, also mit den buddhistischen Denkern, das war nur Denken. Also es gibt japanisches Denken in der Vormoderne und es gibt dann westliche Philosophie nach der Moderne sozusagen. Also Japan trennt das ziemlich klar in dieser Hinsicht. Aha. In China und in Korea ist es ein bisschen anders, vor allem in Korea ist es nochmal vermischt. Man nimmt sehr gerne das Wort Philosophie für sowohl europäische als auch nicht europäische Denkarten. Also es gibt schon koreanische Philosophie, wobei man noch nicht so ganz genau weiß, was damit eigentlich gemeint sein kann. Weil man projiziert das eine Kategorie, die natürlich auch selber übersetzt ist. Das Wort Philosophie ist übersetzt.
Ach so, das ist auch so ein Wort, was dann sozusagen gleich europäische Philosophie impliziert.
Ja, natürlich, das ist natürlich ein Wort, das auch ein Japaner, Nishi Amane, auch in der zweiten Hälfte von 19. Jahrhundert übersetzt. Ich glaube, aus dem Holländischen, glaube ich, zum ersten Mal. Und damit meint er vor allem die europäische Philosophie.
Okay, das heißt...
Das ist selber einfach eine übersetzte Gattung, die man jetzt rückprojiziert auf die eigene Vergangenheit und schaut, okay, haben wir sowas Ähnliches in der Vergangenheit oder nicht? Ne? Da wird es am Spiel von Vergleichen, Ähnlichkeit suchen und vor allem auch dann Symmetrien bauen. Ne? Wenn die modernen westlichen Staaten das haben oder schon in der Vergangenheit hatten, dann müssen wir das auch schon gehabt haben. Dieses Spiel geht dann los, nicht?
Ah, okay.
Ja. Aber jetzt, genau, das heißt, Übersetzung ist in dem Fall wirklich eine asymmetrische und wirklich herrschaftspolitische Operation, sagen wir mal so.
Ja, wie so oft. Ne? Ja. Und wird das jetzt gerade reflektiert, kritisch, oder fängt das jetzt an? Oder ist es einfach gesetzt?
Das ist schon gesetzt. Also wenn man das Wort Vernunft, also man kann an modernen koreanischen Wörtern in der Philosophie sehr gut erkennen, wo das herkommt. Meistens kommt es aus dem Deutschen, also über den japanischen Umweg. Und wenn man das Wort Vernunft auf Koreanisch sieht, dann weiß man eigentlich, das bedeutet dieses Wort auf Japanisch, das eigentlich aber Vernunft oder Verstand bei Kant bedeutet. Das heißt, man kann das eigentlich ziemlich direkt zurückverfolgen auf das europäische Original, sagen wir mal so. Mhm. Und das ist natürlich eine Art, einen Diskurs andererseits zu stabilisieren, aber auch zu einer Stagnation zu bringen natürlich, weil das bleibt dann ein europäischer Diskurs, der in Korea stattfindet. Also man redet dann mit diesen Begriffen über Kant in Korea. Aber es ist schwierig, mit diesen Begriffen über Buddhismus in Korea im 8. Jahrhundert zu sprechen, was interessant wäre. Und diesen Anschluss, also man versucht diesen Anschluss natürlich zu bekommen und die Begriffe entweder nochmal zurückzuprojizieren auf die Vergangenheit, was natürlich auch problematisch ist, oder eben auch ältere Begriffe wieder zu beleben. Aber da sind wir noch ganz in den Anfängen. Also das wird in der Dimension gar nicht realisiert, weil man noch gerade in der Philosophie sehr kolonial denkt. Ne? Das kommt aus Europa.
Aber das macht es ja dann extrem schwer. Das heißt, du hast die Terminologie, die fix ist.
Genau.
Und du hast die Denkanstöße, die nicht auf der inhaltlichen Ebene operieren. Genau. Aber die Terminologie kannst du eigentlich nicht von Europa einfach in den asiatischen Raum übertragen.
Ja, muss aber dennoch machen. Ne? Das ist das Problem, das kennst du ja als Übersetzer, muss man diese Arbeit ja trotzdem machen, auch wenn es nicht geht.
Genau, das ist auch, fand ich auch ganz schön, was du geschrieben hast, weil es wird immer gesagt, Unübersetzbarkeit, Philosophie ist auch unübersetzbar. Gleichzeitig sind alle philosophischen Werke mehrfach übersetzt.
Genau.
Also, du musst es ja auch machen.
Also, gerade die schwierigsten Texte werden ja am öftesten übersetzt. Also, zum Beispiel Dao De Jing, also ein klassisches chinesisches Werk, ist das meist übersetzte Buch ins Deutsche zum Beispiel. Das ist nicht die Bibel. Nummer 1, Dao De Jing hat, als ich letztes Mal nachgeguckt habe, 125 Übersetzungen.
Ehrlich?
Bhagavad Gita, auch so ein Fall, hat, glaube ich, auch über 80, 90 Übersetzungen. Also gerade diese Sprachen, nicht? Also genau diese Textualität, wo das Lyrische und also das Literarische und das Philosophische, Begriffliche und Ästhetische irgendwie zusammenkommen und das Ganze der Wirklichkeit irgendwie darstellen wollen oder diese Sprache darstellen will. Und natürlich ist es eine Sprache, die extrem schwierig ist zu lesen erstmal auch, aber genau das fordert uns Übersetzer irgendwie besonders aus. Ne? Also dann denkt man, okay, dann kann ich das doch mal nochmal neu machen, nochmal anders machen, weil der Möglichkeitsraum einfach extrem frei und groß ist. Ne? Das ist ganz anders, wenn man irgendwie Thomas Mann übersetzt oder Kant übersetzt. Das ist ein ganz anderer Fall als Dao De Jing übersetzen, wo man bei jedem Satz wirklich 100 verschiedene Varianten haben kann und wo man nicht wirklich sagen kann, welche davon jetzt die letztgültige Auslegung ist.
Mhm. Wie ist denn das? Du hast Wittgenstein, Luhmann, Nietzsche, Novalis, Hölderlin übersetzt ins Koreanische.
Ja.
Das ist ja eigentlich eine wahnsinnige Aufgabe. Wie lange brauchst du dafür?
Ja, je nach Text ist natürlich verschieden und je nach Arbeitsweise. Ich mag das sehr gerne in Tandem. Zum Beispiel das Nietzsche-Buch, das ist das Tragödienbuch. Das habe ich auch in Tandem gemacht. Das hat ungefähr 2 Jahre gedauert, wobei wir uns eigentlich jede Woche getroffen haben. Also es war so ein Langzeitprojekt eigentlich. Das Buch Geburt der Tragödie aus dem Geist der Musik von Nietzsche haben wir in 2 Jahren übersetzt, obwohl es schon 7 Übersetzungen gab.
Okay.
Unsere war die 8. Und wir wollten wirklich die Sprache von Nietzsche auch treffen. Natürlich terminologisch waren die anderen Werke ebenso konsistent wahrscheinlich. Ne? Aber wir wollten diese Stimme von Nietzsche eben auf Koreanisch nochmal mit einem anderen ästhetischen Anspruch vor allem auch übertragen, dass Nietzsche gehört werden kann und nicht nur als Philosophiegeschichte ist Material irgendwie da ist, ne?
Ja. Und mit wem hast du es übersetzt?
Das ist ein Forscher, der eigentlich ein Buddhismus-Experte ist. Also das war auch interessant. Der ist ein Mensch, der viele Sprachen kann, unter anderem eben auch Deutsch. Und mit ihm zu arbeiten war besonders spannend, weil wir dann genau diesen Punkt, den du vorhin angesprochen hast, nochmal bedacht haben. Nämlich, können wir noch Wörter aus der alten Tradition nochmal verwenden für neuere Übersetzungen? Ne?
Ja.
Dass wir zum Beispiel den Begriff Bild bei Nietzsche dann versucht haben, mit einem älteren Wort vielleicht zu übersetzen und so weiter. Haben wir versucht, an manchen Stellen die begriffliche Überschreibung durch die koloniale Geschichte nochmal zurückzunehmen. Also nicht an allen Stellen, natürlich, das geht nicht.
Ja.
Aber an manchen Stellen haben wir es probiert und hat eigentlich gut funktioniert. Und auch dem Nietzsche eine Stimme zu geben, die nicht nach einem faden, modernen Romanautor klingt, sondern nach einem Propheten quasi, nicht? Also eine, wie soll man das formulieren, einen hohen Ton. einen hohen Ton ihm zu verpassen, ja, sozusagen, ja, dass der Nietzsche nochmal interessanter wird.
Ah, okay, das heißt, da hättet ihr jetzt genau diese Arbeit gemacht und hättet die Wörter überschrieben, die diese europäisch konnotierten philosophischen Termini habt ihr dann aufgebrochen und in den Buddhismus oder mit zum buddhistischen Beispiel, ja, Aspekten, ja, versehen, genau, sodass es universeller, ja, zu verstehen, ja, ist aus einem asiatischen Denken raus. Ja. Wie macht man das dann? Ich meine, dann geht ihr ja bewusst dagegen, gegen das, was ja jetzt auch eure, ja, LeserInnen kennen.
Ja.
Arbeitet ihr mit Fußnoten? Also ich habe gesehen, du hast viel mit Fußnoten gearbeitet.
Ja, man muss
gearbeitet,
sehr viel mit Fußnoten arbeiten. Man muss wirklich, eine Übersetzung muss auch überzeugen. Also das muss ja den Leser wirklich überzeugen. Man muss es auch gerne lesen. Das heißt, man muss auch wissen, warum die anderen Übersetzungen nicht funktionieren, wo die eben nicht funktionieren, wo sie den Leser dann stehen lassen, kalt lassen. Bei Nietzsche war das eben sehr diese rhetorische, ästhetische Punkte, an denen man anknüpfen konnte, wo man den Nietzsche schöner klingen lassen konnte, als es bisher möglich war. Und da hat es oft geholfen, dann älteren Wortschatz zu nehmen, einfach, damit der Nietzsche so gewichtiger und, ja, auch größenwahnsinniger klingt. Also wenn man alte Wörter nimmt, dann klingt es sehr oft nach mehr Ambition, sagen wir mal so. Und diesen Effekt haben wir immer wieder genutzt. Und eben genau diese modernen Terminologien stellenweise zu ersetzen mit älterem Vokabular. Das, ja, war eine sehr interessante Arbeit.
Und habt ihr dann in den Fußnoten, also sozusagen der Text an sich muss ja als solcher wirken, wenn ich es richtig verstanden habe, genau, wenn es jetzt bei einem philosophischen Text auf die Wirkung ankommt, auf mich, ja, muss ja die Sprache wirken, ja, und die Terminologie, die dahinter liegt, die alle kennen, wäre dann in den Fußnoten und ihr würdet sagen, genau, das sind die europäischen.
Ja, das ist die Standardübersetzung, aber wir entscheiden für diese Variante.
Mhm. Und wie ist die angenommen worden, die Übersetzung? Wie fand das
vorbei? Das ist so eine Übersetzung, die von Kennern.
Naja.
Das ist jetzt kein, natürlich gibt es die gängigen Übersetzungen, die sich weiterverkaufen. Es gibt sehr gute Kritik von Kennern, sagen wir mal so, die den Wert so einer Arbeit erkennen. Aber ich meine, für das Studium macht es, glaube ich, erstmal keinen Unterschied, ja. Aber wenn man eben tiefer einsteigen will, auf Koreanisch gerade zu denken und das zu verbinden auch mit Nietzsches Denken, dann macht so eine Übersetzung vielleicht auch Sinn.
Ja.
Weil man hört wirklich so ein bisschen, also es ist ein bisschen Selbstlob.
Das darf man auch mal.
Nietzsches Stimme zum Beispiel. Also für mich ist es sehr wichtig, die Stimme nachzubilden, wie gesprochen wird. Ich meine, wenn man einen Kant übersetzt oder einen Hegel, dann kommt es auf den Ton nicht wirklich an. Also ein Kant spielt immer wie ein Kant und er hätte es natürlich auch anders machen können, aber das ist an sich erstmal so ein Begriffsapparat, das er dabei hat. Die müssen verstanden werden. Es gibt logische Argumentationsschritte, die man halt durchgehen muss. Ja. Also es gibt schon auch einen persönlichen Ton von Kant natürlich, aber der ist nicht wirklich wesentlich für die Rezeption oder für das Verständnis.
Mhm, sondern eher die Struktur. Und
genau. Mhm. Und bei Nietzsche ist es ja eben, kennst du wahrscheinlich, das ist natürlich die Stimme und die persönliche Dimension, mit der Nietzsche eben auch gedacht hat, ja nicht etwas Äußerliches, sondern er hat damit seiner ganzen Existenz gedacht. So ein Denker wie Nietzsche, natürlich auch Hölderlin und Novalis, deswegen übersetze ich diese Leute, weil ich eben diesen Aspekt sehr schätze und für wichtig halte für das philosophische Denken, nicht? Dass es nicht im Kopf nur mit Terminologien gedacht wird, sondern mit dem ganzen Leben quasi. Und dann hört man das quasi aus der Stimme, aus dem Ton so ein bisschen raus. Ne?
Mhm.
Und den Ton zu treffen ist, so wie in der lyrischen Übersetzung eben auch, finde ich zentral.
Wenn es diesen Kolonialismus im Prinzip durch die Übersetzung gab in der Philosophie, wie ist die andere Richtung?
Das ist eben auch ein koloniales Problem, dass in Europa in dem eurozentrischen Denken oft einfach als gegeben gedacht wird, dass außerhalb von Europa keine Philosophie gibt. Ne? Das ist eine Meinung, die überraschend oft vertreten wird, auch an den Universitäten, muss man sagen.
In Europa? Also ich meine nur in Europa oder auch in...
In Europa, in vor allem natürlich in Amerika, aber auch wirklich in Asien. Nicht? Also es ist die gleiche Meinung wird ja dort an den Instituten vielleicht nicht so oft, aber oft genug vertreten. Ne? Auf Koreanisch kann man keine Philosophie machen. In Korea gibt es keine Philosophie. Das ist was Westliches, die wir uns aneignen müssen. Es gibt Denkansätze in der Vormoderne, die gibt es natürlich, aber man wird die nicht gleich Philosophie nennen. Das ist ja genau das Problem von diesem asymmetrischen historischen Vorgang, ne? Dass man das so kodiert hat als etwas sehr Zentrales, ist etwas ganz anderes, ganz Exotisches, was Höheres sogar noch, das wir ja nicht hatten, weil sonst hätten wir auch die Moderne gehabt. Nicht? Das ist immer diese Logik. Ne? Das ist,
okay.
Und das macht es natürlich schwierig, etwas, ein Dokument aus der Vergangenheit als philosophisch zu qualifizieren. Deswegen gibt es einfach jetzt von einem so einem marginalen Ort wie Korea einfach erstmal auch keine Werkübersetzungen. Also ins Englische gibt es sehr viele, die aber meistens auch von der Regierung selbst gefördert sind. Und ins Deutsche gibt es sehr wenig, muss man sagen. Es gibt vielleicht, ich kann es gar nicht sagen, aber überschaubar viel. Also es ist.
Also es wird aus dem Koreanischen werden die Denkansätze ins Englische übersetzt, aber nicht ins Deutsche. Und du machst es, hast auch wenig gemacht, oder?
Genau, das ist mein erster Versuch. Das Buch Spiegel des Zen, das ich ja gerade übersetze mit meinem Kollegen Marc Nürnberger. Ist wahrscheinlich eins der ersten
Werke, genau. Ja, sehr spannendes Buch. Ja. Und da übersetzt du auch wieder im Tandem.
Genau. Das hat nochmal einen geschichtlichen Hintergrund, weil eben dieser Meister oder Philosoph, das ist schon das gleiche Wort, Sosan, eben auf Koreanisch denkt, aber auf Chinesisch schreibt. Und es gibt zwei Versionen von dem Buch, von Spiegel des Zen, eine mittelkoreanische Version und eine klassisch-chinesische Version. Mhm. Und ich habe einfach keinen Kollegen gefunden, der das Mittelkoreanische übersetzen könnte im deutschsprachigen Raum. Deswegen habe ich mich für die klassisch-chinesische Variante entschieden. Und Marc Nürnberger ist ein Sinologe, das heißt, er kann kein Koreanisch. Mhm. Das heißt, das ist ein besonderes Sprachtandem, wo mein Co-Übersetzer eigentlich nur Chinesisch kann. Und ich kann nur Koreanisch oder ich kann auch Chinesisch, aber nicht so gut. Und wir wollen etwas im Deutschen dann schaffen, das als philosophisch präsentiert werden kann. Das ist ein besonderes Projekt. Und das ist auch kein einfaches Projekt, muss man sagen.
Aber das passt ja dann sehr schön zum Anfang von unserem Gespräch, wo sozusagen alle philosophischen und denkerischen Schriften im Chinesischen verfasst worden sind damals.
Genau.
Und diese Schrift ist ursprünglich auch auf Chinesisch verfasst worden? Oder ist es gleichwertig? Oder was ist die Ursprungssprache von diesem Buch?
Also ich gehe davon aus, dass das Original mittelkoreanisch ist und ins klassisch-chinesische übersetzt worden ist. Beziehungsweise das war damals nicht so wirklich wichtig, was zuerst ist, weil das meistens wahrscheinlich parallel und genuin bilingual gedacht wurde. Und jetzt sind die Menschen waren alle bilingual. Ne?
So wurde es, wie du es gesagt hast.
Und daher übersetzen wir quasi eine Fassung davon, die eben, sagen wir mal, universeller ist. Oder?
Der passt ja dann total gut. Ihr seid dann ja auch ein bilinguales Paar, die genau das tun.
Genau.
Aha. Und was sind da die Schwierigkeiten? Das ist ja dann praktisch die andere Richtung. Das heißt, du könntest jetzt alle Begrifflichkeiten nutzen im Deutschen, die es philosophisch gibt, aber die stimmen ja dann auch nicht wirklich überein.
Genau, da haben wir natürlich die gleiche Gefahr nochmal, eben dieses Buch als etwas total Exotisches darzustellen zum Beispiel. Das ist immer die Versuchung Nummer eins bei der Übersetzung philosophisch, auch lyrischer Werke ins Deutsche, in eine europäische Sprache, ist eben das Koreanische eben als etwas ganz anderes darzustellen.
Ja.
Diese Gefahr gibt es. Wir versuchen, eine Sprache zu treffen, die sehr nah ist an der Alltagssprache, die also philosophisch nicht so kontaminiert ist. Es gibt ein typisches Wort, das Probleme macht. Das ist das Wort Herz. Wobei mit Herz im chinesischen Denken eben das gesamte Innenleben sozusagen gemeint ist. Also Denken, Fühlen, Wollen, all das passiert im Herzen, nicht im Kopf, nicht im Geist.
Also es ist das Sein.
Also
das Herz ist dann das Sein?
Das ist auch richtig. Also man würde das wirklich auch so formulieren, chinesischen Denken, aber als Ort im Menschen. Also mit welchem Organ denke ich oder fühle ich, sozusagen. Und wir würden heute sagen, im Gehirn, im Kopf. Mhm. In einer klassischen Philosophie würden wir eher sagen, im Geist natürlich oder in der Seele.
Ja.
Das sind alles also Wörter, die als Angebote, Begriffsangebote, die wir im Deutschen hätten in der Geschichte. Aber Herz meint auch wirklich Herz, also wirklich das Organische. Wir sagen in der Alltagssprache im Deutschen auch, jemand hat ein großes Herz oder mein Herz ist offen dafür oder ich habe Herzensleid, Herzblut und so weiter. Es gibt ja schon diese ganzen Ausdrücke und Symbole, Bedeutung, Zusammenhänge in der Alltagssprache schon angelegt, die aber noch nicht begrifflich sind im Deutschen. Und wir versuchen genau da anzusetzen und sagen, okay, das ist wirklich Herz. Dann sagen wir, du musst Buddha im Herzen suchen zum Beispiel. Und nicht sagen, du musst Buddha in deinem Geist suchen. Weil damit würden wir den Anschluss leicht machen, zum Beispiel an Kant und Hegel. Das heißt, wir würden genau diesen Anschluss nicht machen, sondern nochmal einen neuen Ansatz probieren.
Und wieder sozusagen koloniales Denken rein.
Genau, also es ist,
ist interessant. Und da ist es ja auch so, ihr erklärt das sehr gut in den Fußnoten immer, ne? Finde ich. Das ist wahrscheinlich was man dann jetzt in diesen ersten Übersetzungen machen muss.
Ja.
Ne? Und das In einer idealen Welt müsste man das in 50 Jahren nicht mehr machen, weil dann hätten sich die Termini gesetzt und dann wüssten wir alle, was mit Herz gemeint ist in dem Fall.
Ja, aber es ist wirklich die erste Phase der Rezeption und da muss man wirklich viel erklären. Mhm. Aber dann auch unsere utopische Vorstellung ist, dass man eigentlich keine Fußnoten hat.
Ja.
Weil das einfach so natürlich sich liest, aber natürlich, das erreicht man natürlich nicht. Ja, aber man muss natürlich Wörter erklären. Es gibt einfach Termini. Aber das eben nochmal zurückzubringen in eine natürliche Sprache, das ist so ein bisschen die Vorstellung, die wir haben dabei. Ne? Mhm. Nicht dieses extrem philologische oder philosophisch vorbeladene Sprache nutzen, sondern gerade aus der Alltagssprache heraus etwas neu zu denken. Das ist das Spannende bei der Übersetzung. In dem Moment, wo du es übersetzt, vertritt es ja als Original.
Ja.
Nicht? Und das ist ja diese Wirkung auch in der Philosophie, die ja sehr, ja, ist halt spannend, aber auch verhängnisvoll manchmal, dass genau das geschieht. Ne? Dieses Wort wird für das universelle Wort im Original genommen. Ne? Man hört das Wort Sonsai auf Japanisch und denkt, okay, das ist die Welt, weil die Europäer haben ja die Welt.
Und damit hast du eine exotisierende Übersetzung geschaffen, die sich dann verselbstständigt.
Genau, die aber gar nicht als exotisch wahrgenommen wird natürlich. Die wird ja genommen für die Sprache der Realität. Ne?
Genau, und die auch nicht das sagt, was sie sagen soll. Also wäre jetzt mit Herz und Geist. Ne? Genau. Also du wirst dich wahrscheinlich angreifbar machen, indem du den Geist mit Herz übersetzt, wird natürlich jeder aus dieser äquivalenzorientierten Blickrichtung sagen, das ist falsch, was du gemacht hast. Das ist viel zu weit weg, das kannst du so nicht machen. Ja. Genau. Aber dabei hängen diese ganzen Gedanken und politischen, historischen Ereignisse dran und es ist eine bewusste Entscheidung, sagt viel über das Übersetzen aus.
Genau, und das Exotische ist auch das, das sich am meisten verkauft, muss man ja auch sagen. Das habe ich erst in den letzten Jahren jetzt gelernt, auch gerade bei diesem Lyrikband, den ich jetzt übersetze und auch der Rezeption der ganzen K-Pop und K-Culture-Phänomen. Es wird ja sehr deutlich, dass was in der ersten Rezeptionsphase einer Kultur, einer Sprache, einer Literatur, einer Philosophie im Vordergrund steht, ist ja das Exotische, das man nicht kennt. Das einfach nur in dieser Fassung nur einmal hier gibt. Und das interessiert uns ja und das wird ja begehrt.
Das war wahrscheinlich das, was, ich meine, man fragt sich ja, wieso ist denn K-Pop und K-Drama so unglaublich bekannt geworden? Also bestgesehenste Netflix-Serien und alle.
Ja, das sind einfach in dieser ersten Begegnung die exotischen Sachen, die als erste wahrgenommen werden, nicht? Also, das geht in der kulinarischen Welt genauso. Es sind immer die ganz scharfen Sachen zum Beispiel oder die ganz besonders schmeckenden Sachen, die sich in den Vordergrund stellen, natürlich.
Ne? Und das hast du gemerkt bei deiner Übersetzung, dass sich das besser verkauft, indem du exotisierend übersetzt.
Das ist einfach ein bisschen, ich war früher, glaube ich, sehr philologisch orientiert. Ich wollte das Original, wie es ist, in der Zielsprache abbilden. Das war immer so mein Äquivalenzgedanke. Ja. Das muss genauso sein, wie es im Original ist. Aber diese Tandemarbeit mit Uliane Wolf hat wirklich manche Aspekte für mich einfach ganz neu eröffnet. Weil wenn der Text dem deutschsprachigen Leser keinen Spaß macht, wenn das keinen interessanten Geschmack sozusagen bringt, dann hat es als Erstbegegnung für eine neue Literatur sozusagen, die koreanische Literatur, kein Wert natürlich. Das muss nach etwas schmecken. Das muss natürlich zum Teil dieses Verlangen nach was Fremdem irgendwie auch nachkommen. Das muss deutscher klingen als koreanisch zum Beispiel. Ich wollte früher immer...
Es muss deutscher klingen als koreanisch?
Muss man es anders formulieren.
Genau. Also du übersetzt auf jeden Fall, ihr beide übersetzt zusammen. Welchen Lyrikband nochmal jetzt?
Autobiografie des Todes von Kim Hee-sun.
Genau. Und Uliana Wolf ist Lyrikerin und übersetzt aus dem Englischen, aber sie kann kein Koreanisch und ihr arbeitet als Tandem jetzt an einer koreanischen Lyrikerin, die auf Koreanisch
schreibt. Genau, das ist auch eine sehr skurrile Konstellation eigentlich, ne?
Wo ein
Partner eben die Sprache nicht kann.
Aber Lyrikerin ist sozusagen, ergänzt ihr euch natürlich hervorragend. Also Kim Hee-sun ist ja eine der berühmtesten Lyrikerinnen aus Korea, ne? Zeitgenössische. Ja. Und es ist ganz interessant, ich habe ein Interview, hast du mir gegeben, mit ihr, wo sie im Prinzip sagt, also sie arbeitet ganz viel mit Klangwörtern, ne? Mit onomatopoetischen Wörtern, die es im Koreanischen viel mehr gibt als im Deutschen. Ne? Und sie hat auch einen sehr großen Schwerpunkt auf Vokalen. Also sie sagt, das ist so ein weiblicher Aspekt, dass sie viel mit Vokalen arbeitet und Vokale sind das Letzte, was dir im Leben bleibt im Prinzip. Genau. Wäre das dann was, mit dem ihr arbeitet, was ihr sozusagen belastet und um uns mitzunehmen in diese koreanische Sprache oder um uns das nachempfinden zu lassen? Oder wie gehst du mit sowas um? Weil wir haben ja da nicht so viele Möglichkeiten im Deutschen.
Genau, also bei diesen onomatopoetischen Wörtern ist das, glaube ich, das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, weil das Koreanische ist sehr reich an diesen Wörtern. Ich kann mal manchmal sprechen. Hündel, Hündel, Hanel, Hanel, Joshim, Joshim, Talang, Talang. Also man kann tausende davon machen.
Ja.
Das sind also sich wiederholende Silbenstrukturen, die gewisse Bewegungen oder auch Klänge dann nachbilden.
Und Bedeutungen haben oder klare Bedeutungen haben oder eher?
Die sind meistens dann sehr eindeutig in dem, was sie bedeuten. Mhm. Ja, ja, das ist schon. Zum Beispiel Hündel, Hündel kommt von der Wurzel Hündel, was ja sowas wie Schwingen oder Schweben ist.
Ja.
Und wir haben dann lange überlegt, ob es sowas gibt im Deutschen, also ein onomatopoetisches Wort, dass ein Schweben oder ein frei herumschwimmen in der Luft oder ein sich herumwiegen oder sowas bedeuten kann. Gibt es natürlich nicht. Ne? Mhm. Dann haben wir am Ende selber eins erfunden, das dann eine koreanische Struktur dann gebaut ist. Wir haben dann am Ende Schwing, Schwang als Besetzung gewählt, was wir dann super fanden. Mal schauen, ob das dann auch so ankommt. Aber wir haben an vielen Stellen sowas probiert, sowas wie auch Flatter, Flatter oder Sum, Sum. Weil Sum, Sum gibt es auch im Deutschen. Mhm. Aber auch diese Strukturen auch mal mitzunehmen und die nicht zu glätten. Ja. Und nicht einfach verbal zu sagen, okay, schwingt zweimal oder sowas, ja. Sondern einfach wirklich das nochmal nachzubilden. Und da merkt man auch wirklich, der Text hat eine andere Herkunft, das hat eine andere Ursprache.
Okay, und dann so bringt ihr uns das nahe, ihr übersetzt es, aber ihr lasst sozusagen, das ist vielleicht echt ein gutes Beispiel, dass man verstehen kann, was ihr macht, weil im Prinzip muss ja genau diese Klanglichkeit, diese Melodik ist ja das, was ein Gedicht dann auch ausmacht und was die Emotionalität bei mir hervorruft.
Ja, natürlich ist es ein komplett anderes Wort, natürlich klingt anders. Und natürlich sieht anders aus, aber macht irgendwie ein ähnliches Ding.
Was ich noch interessant finde bei der Dichterin ist, es ist ja sehr politisch teilweise auch. Die Inhalte sind politisch, ne? Also poetisch arbeitet sie ja aber mit Tod und diesen Kriegen. Der Tod ist überhaupt sehr präsent in Korea, oder?
Ja.
Also durch die ganzen Kriege.
Sie hat ja in diesem Gespräch auch gesagt, dass Korea ein Land ist mit einer sehr hohen Dichte an Totengeistern. Das heißt, es Luft ist sozusagen voll mit Menschen, die unschuldig gestorben sind und dass man die überall einfach hören kann. Dass die einfach die Sprache auch einfach voll ist mit toten Stimmen sozusagen. Nicht? Und sie versteht sich als eine, ungefähr wie eine Schamanin.
Ja.
Schamanin ist ja ein weiblicher Beruf, traditionell in Korea, die eben diese toten Menschen nochmal zur Sprache bringt.
Und sie versteht sich als Schamanin, das ist sozusagen das, dieses Schamanentum, was früher, ganz früher vor der Unterdrückung eine Rolle gespielt hat.
Genau, sie würde sich poetologisch, würde sich betrachten in der Linie der Schamaninnen. Es gibt natürlich zwei verschiedene Sprachlinien in Korea, die ganzen Männer, die Chinesisch schreiben, die alten Bücher aus China lesen und bilingual denken, das sind die Männer natürlich. Die haben eine andere Geschichtlichkeit. Die Frauen, die eben mit der koreanischen Schrift geschrieben haben, man nennt die koreanische Schrift in der Vormoderne pejorativ auch die Weiberschrift. Das heißt, das ist wirklich so. Ich will das jetzt nicht vordergründig machen, aber das war wirklich so. Ne? Das war eine diskriminierende Haltung gegenüber den Frauen und der Lautschrift. Also die Lautschrift als etwas, die ja nicht wahr sein kann, weil es nicht chinesisch ist.
Okay, Männer chinesisch,
genau, Frauen Weiberschrift in Koreanisch. Genau, die Männer sind dann bei diesen philosophischen Schriften geblieben und Frauen haben dann einen anderen Diskurs. Also die Romane und die Gedichte der beginnenden moderne Neuzeit wurden vor allem von Frauen gelesen. Und auch geschrieben. Das heißt, es gibt einen komplett anderen Diskurs, der literarisch ist. Und dazu kommt natürlich die Geschichte mit dem Schamanismus, weil Schamanentum oder Schamanismus ein unterdrückter oder ein verbotener Beruf ist oder ein Gedankenfeld ist, wurde es natürlich an die Frauen delegiert. Das heißt, das ist etwas, was Männer nicht machen dürfen, weil Männer müssen ja Konfuzianer sein. Die Männer müssen ja Chinesisch lernen und
Konfuzius folgen.
Genau, Konfuzius folgen. Das heißt, diese
Schamanentum
ist an die Peripherie der Gesellschaft, das sind die Frauen, weiter delegiert worden.
Ach, sehr spannend.
Das ist super spannend. Das ist eine mündliche Kultur. Die können alle nicht wirklich auf klassische Schriften zurückgreifen, haben ihre eigene Narrative, eigene Bilderwelten, eigene theatralische und rituelle Formate, wo Texte und Geschichten oral überliefert werden. Und deswegen auch diese Mutterlaute, also Vokal auf Koreanisch ist Mutterlaut.
Aha.
Das sind die Mütter, die sprechen. Das sind die Mütter, die ihre Sprache mündlich tradieren.
Und Kim Il-sung sieht sich als Schamanin oder ist eine Schamanin in dieser Tradition.
Genau, also metaphorisch natürlich. Sie ist natürlich nicht ausgebildet Schamanin. Ja.
Genau.
Aber die Fähigkeit, eben auch diese lyrische Sprache zu empfangen und die auch nochmal durch ihren Mund sozusagen sprechen lassen zu können, ist irgendwo auch schamanisch. Ne?
Das ist aber wirklich dann eine große Aufgabe für euch, das uns ins Deutsche zu übersetzen. Das ist ja sagen, fast noch schwieriger als Hölderlin.
Das stimmt. Also Hölderlin ist sehr einfach.
Und gab es da, wie macht ihr das? Also okay, du hast gerade erklärt, wie ihr mit diesen Klangworten umgeht, aber gibt es auch noch dieses Schamantum, muss man das noch besonders, da, weil in der Lyrik könnt ihr ja keine Fußnoten machen, oder? Da arbeitet ihr nicht mit Fußnoten.
Das wollen wir wirklich nicht machen. Wir mussten halt ein paar machen, aber wir sind dann hinten dran, genau. Wir haben am Anfang gesagt, also die Arbeitsweise, am Anfang haben wir gesagt, okay, ich mag die Rohübersetzung und Uliana macht den Sound. So wollten wir es einfach halten, aber so geht es natürlich nicht. Also am Ende sitzen wir beide an beidem natürlich.
Und, aber das passt auch sehr schön, weil dann ist Uliana sozusagen die Schamanin mit der Weibersprache.
Genau, und ich habe die Schriftmacht natürlich.
Du bist die Schriftmacht.
Ich habe die Deutungs-
klassisches Chinesisch
genau.
Und dann
aber so haben
fügt
irgendwie,
ihr euch idealerweise zusammen.
Genau, so haben wir irgendwie die Gender-Arbeitsteilung uns gedacht, vielleicht auch unbewusst, aber am Ende merken wir, beide müssen an beiden Stellen arbeiten natürlich. Also natürlich Uliana kann die wunderbare Übersetzung von Domice dann auch lesen und dann inhaltlich auch mitdiskutieren. Und auch ich bin genauso beteiligt am Rhythmus. Und am Ende ist es so ein ganz wildes Durcheinander. Es ist das Schönste, was man haben kann als Übersetzer, dass man irgendwie stundenlang über eine Zeile oder ein Wort diskutiert und so weiter. Ne?
Das ist, schön. Das ist ja super. Das ist praktisch die Ideal. Da ist jetzt alles zusammengekommen. Philosophisch, lyrisch, im Duett. Sehr spannend. Jetzt wollte ich dich eigentlich, ich glaube fast, ich würde jetzt gerne noch ein paar Stunden mit dir reden.
Ja.
Aber ich glaube, wir müssen das jetzt erstmal setzen lassen. Das für unser armes Publikum, was dachte, wir reden ein bisschen über K-Drama und K-Pop.
Ah ja, das machen wir noch.
Nein.
Wir können noch ein paar Worte.
Ich wollte dich ja fragen, was wir für ein Buch lesen sollen, wenn jetzt jemand sich mit der koreanischen Kultur und Literatur beschäftigen will, was du uns zum Abschluss empfiehlst. Aber du kannst uns natürlich gerne auch ein K-Drama, oder?
Ja, K-Drama ist viel besser. Ja, die zweite Staffel von Hellbound ist ganz toll geworden. Nein. Wenn ich jetzt Lyrik empfehlen darf,
natürlich.
Es gibt eigentlich nur einen Lyriker, wenn man einen empfehlen soll. Isang, das ist ein Dichter, das ist der Urdichter für die koreanische Literatur in der Moderne, hat in der japanischen Kolonialzeit gelebt, 1910 geboren und ich glaube, er wurde genau 27 Jahre alt, wie Jimi Hendrix.
Oh, wie alle.
Genau, wie alle coolen sozusagen. Und von ihm gibt es einen super surrealistischen und avantgardistischen Band, heißt Krähenperspektive. Es gibt davon aber eine Übersetzung ins Deutsche von Marion Eggert, heißt Mogelperspektive. Die haben mit dem Titel ein bisschen gespielt. Also es ist also eine Vogelperspektive. Also wie gesagt, das ist auch eine Krähenperspektive. Es ist eine Welt, die von einem Vogel gesehen wird von oben, aber dieser Vogel ist ein komischer Vogel sozusagen. Das ist also ein unheimlicher Vogel, ein Krähe, der auf die Welt blickt. So ist der Ursprungstitel. Die Übersetzer haben ein bisschen damit gespielt und haben Mogelperspektive draus gemacht. Das ist also ein moderner Blick auf die Kolonialzeit in einer sehr besonderen Sprache. Die gibt es, glaube ich, nur einmal. Kann ich sehr empfehlen, um diesen sprachliche Erneuerung oder auch die sprachliche Verzweiflung auch zu sehen in der koreanischen Geschichte.
Oh ja, danke.
Also Mogelperspektive.
Mogelperspektive.
Oder Krähenperspektive.
Das machen wir. Vielen Dank.
Danke mich fürs Zuhören. Ich habe sehr viel gesprochen, merke ich gerade.
Ja, das ist sehr schön. Das war sehr, sehr spannend, was du alles gesagt hast. Und wir warten jetzt auch alle auf eure Übersetzung von eurem Lyrikband.
Genau.
Aber in der Zwischenzeit lesen wir Mogelperspektive.
Sehr schön.
Vielen Dank. So, das war sehr, sehr spannend. Und ja, ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Und
das hoffe
dann
ich auch.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Wij willen vertalen. Wij willen tolken. Punt
И, por supuesto, hablar de la traducción.
Переводить, переводчица, переводчик, переводчик.
Она хочет
поговорить.
Ты переводчица?